Hier, das hatte ich mir jetzt ein bisschen aufs Herz gelegt, dieses Lied auch hier, weil es ja auch teilweise heute Morgen sinngemäß auch in der Botschaft darum gehen wird, um das Wiederkommen des Herrn zu der Entrückung seiner Gemeinde. Wenn wir dieses Lied im Lichte der Bibel textlich überprüfen, dann können wir es höchstens so sehen, wenn wir in diesem Lied nur die Gläubigen sehen. Die Ungläubigen, die dem Herrn nicht gehören, sie werden ihn, wenn er wiederkommt, in den Wolken uns entgegen, in der Luft, zur Entrückung. Er kommt ja nicht bis auf die Erde, sondern nur in der Luft uns entgegen. Die Ungläubigen, bin ich überzeugt davon, sie werden ihn in dem Moment absolut nicht sehen. Bin ich zutiefst überzeugt. Wir werden ihm entgegengerückt werden. Wir werden ihn dann sehen, wie er ist. Völlig klar. Aber die Ungläubigen werden ihn da nicht sehen. Die werden nur erschreckt feststellen, dass plötzlich irgendwelche Leute nicht mehr da sind. Das wird wohl so sein. Wir kommen im Text, im Verlauf der Predigt auch nochmal da drauf. Also ich will jetzt keinem hier zu nahe treten. Aber das wollte ich einfach schon mal sagen. Und da habe ich persönlich ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Lied. Wir machen heute weiter im Kapitel 14 des Johannesevangeliums. Das kann man können, wer will, der kann das schon mal aufschlagen. Bis zum Kapitel 12 hatten wir gesehen den öffentlichen Dienst des Herrn Jesus. Und in diesem Dienst wurde der Jesus bestätigt von Gott durch mancherlei Zeichen, Wunder und Machttaten, wie es im Wort Gottes heißt. Man möchte meinen, menschlich betrachtet, menschlich beurteilt, möchte man meinen, das sei doch alles anscheinend ziemlich vergeblich gewesen. Im Endeffekt hat er das Volk Israel als Ganzes den Herrn Jesus verworfen. Es kam so, wie es auch schon hieß in der Einleitung im Prolog des Johannesevangeliums in den Versen, Kapitel 1, Vers 11 und 12, da heißt es, er kam in das Seinige und die Seinigen nahmen ihn nicht an. Jetzt kommt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen oder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wir können sagen, zu allen Zeiten, nicht nur damals war es so, dass es nur wenige waren oder wenige sind, die den Herrn aufnahmen, bei denen wirklich aufgrund der Botschaft vom Kreuz rettender Glaube gefunden wurde, leider. Ab Kapitel 13 bis Kapitel 17 dann finden wir sehr wertvolle Mitteilungen im Evangelium, wie der Herr Jesus mit den Seinen Umgang hat, mit seinen Jüngern hier im Besonderen, aber wir können auch sagen mit den Seinen, auch mit uns letztlich. Wir bekommen hier einen tiefen Einblick da hinein, wie der Herr die Seinen wirklich liebt, in der Tat liebt. Er denkt in diesem Augenblick nicht an sich selbst. Seine Liebe war, wie es im 1. Korinther 13, Vers 5 steht, völlig selbstlos. Sie sucht nicht das Ihrige, heißt es dort. Er war überhaupt der, der die Liebe wirklich gelebt hat, wie sie dort steht. Wie sie dort definiert ist, in 1. Korinther 13, 4 bis 7. Obwohl er vor seinem Sterben und damit auch vor seinem Abschied stand oder steht, denkt er nur an seine Jünger, die zurückbleiben werden. Und obwohl sie Menschen waren, die ihn kaum wohl jemals richtig verstanden haben, wir werden es auch hier wieder sehen, in dem Text Johannes 14, 1 bis 14, die größten Mangel hatten an Mitleid, die den Herrn Jesus in seiner größten inneren Not allein ließen, denken wir nur an das Gebet im Garten, die ihn verleugneten, ihn schlussendlich verließen. Bilden wir uns nur nicht ein, wir wären bessere. Auch, ich will das mal so sagen, auch bei der frömmsten Handlung, im selbstlosesten Verhalten, selbst bei der größten Liebestat, selbst beim innigsten Mitleid und Mitgefühl, selbst bei der tiefsten Buße schwingt immer wieder das eigene mit, das Ich, immer wieder. Wenn überhaupt, dann sind wir vielleicht mal nur für kurze Momente völlig selbstlos. Ich meine, ich hätte es beim Wilfried mal in einer KfG-Zeitschrift gelesen, ich glaube, es war sogar ein Artikel von ihm selber, da hat er die Puritaner aus England, einen der Puritaner aus England zitiert. Und der schrieb so sinngemäß, selbst über meiner Buße müsste ich noch Buße tun. Also es ist letztlich nicht zu verstehen, warum der Herr uns so liebt. Bei seinem Abschied oder bis zu seinem Abschied waren es etwa jetzt noch, wo wir hier stehen, wenn ich mich nicht verrechnet habe, circa 7 Wochen. Und wir finden hier ab Kapitel 13 seine Abschiedsreden. Es waren Worte der Unterweisung, des Trostes, der Ermunterung. Und diese Worte, sie zeugen wirklich von seiner Liebe, von seiner Besorgnis für die Jünger. Er würde seine Jünger jetzt in der Welt lassen müssen. Sie würden, wie er, der Feindschaft der Welt ausgesetzt sein. Und so war es ihm ein großes Anliegen, die Jünger für den vor ihnen liegenden Weg vorzubereiten. Und als Abschluss finden wir dann, als Höhepunkt dieses Gebet in Johannes 17, wo er für die Seinen dann betet. Hier in Johannes 14, das können wir jetzt lesen mal, redet er von der, wir könnten sagen auch von der Hoffnung, der Herrlichkeit und davon, dass er der einzige Weg zum Vater ist. Beziehungsweise auch davon, wie wir oder wie seine Jünger damals auch Teilhaber würden dieser Hoffnung. Und wie gesagt, wie sie diesen Weg nehmen würden, nehmen könnten durch diese Welt. Ich lese mal von Vers 1 bis Vers 14. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubet an Gott, glaubet auch an mich. In dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Und wo ich hingehe, wisset ihr. Und den Weg wisset ihr. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so würdet ihr auch meinen Vater erkannt haben. Und von nun an erkennet ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut die Werke. Glaubet mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubet mir um der Werke selbst willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde in dem Sohne. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Wir könnten über diese Predigt schreiben, auch schreiben, fürchtet euch nicht oder lasst euch nicht erschüttern. Besonders auf dem Hintergrund, dass der Jesus jetzt ja vor seinem Abschied vor den Jüngern stand und sie dann ohne seine leibliche Gegenwart dieser Welt und damit vielen Problemen, Widerwärtigkeiten und Bedrängnissen ausgesetzt sein würden, das könnte sie schon ängstigen, das könnte sie schon schrecken. Aber durch Glauben an ihn würden sie einst einziehen ins Vaterhaus und würden sie auch auf dem Weg durch diese feindselige Welt, durch diese Wüste bestehen können. Ich habe das ein bisschen aufgeteilt. Vers 1, der Herr will bewahren vor Bestürzung, vor Erschütterung. Vers 2 bis 3, der Herr verheißt seinen Jüngern den Einzug ins himmlische Vaterhaus. Verse 4 bis 6, er zeigt seinen Jüngern den Weg zum Vaterhaus. 7 bis 11, er zeigt seine Einheit mit dem Vater. 12 bis 14, er zeigt den Zusammenhang zwischen Glaubensgehorsam und Vollmacht bzw. Gebetserhörung. Vers 1, er will bewahren vor Bestürzung. Könnte man auch als Überschrift über den ganzen Text setzen. Woher kommt denn die Angst, habe ich mich gefragt, bei Menschen? Wir können natürlich nicht alle Antworten geben, wir können nur Grundsätzliches sagen. Angst kann ihren Ursprung haben in unbereinigter Sünde oder es kann Mangel an Glauben vorliegen. Aber unabhängig davon, und ich habe das selbst erlebt, wir sind nur schwache Menschen und es gibt Situationen, wo wir keinen oder kaum noch einen Weg oder einen Ausweg sehen, wo wirklich Angst und Schrecken uns völlig ergreift. Ich denke da zum Beispiel an eine Sache, wo ich mal operiert worden bin, wo der vielleicht nur eine kleine Sache jetzt, wo der Narkosearzt zu mir kam, dann liest er mir die ganze Litanei davor, was da alles passieren kann an Nebenwirkungen. Da war es für einige Sekunden wirklich dunkel. Ehrlich. Aber im nächsten Moment habe ich gedacht, der Herr ist da, der Herr hat alles in der Hand, der Herr hat alles in Kontrolle. Auf einmal war da wie ein Meer, was plötzlich keine Wellen mehr hat. Alles völlig ruhig in mir, absolut ruhig, absolut friedvoll. Kann ich nicht anders sagen. Bei dem Herrn selbst, da komme ich auf eine ähnliche Begebenheit vom Bild her, bei dem Herrn war das alles ganz anders. Erstmal grundsätzlich. Mir fällt da gerade ein, deshalb komme ich auch von dem Bild da drauf, auf diese Begebenheit mit der Stillung des Sturms. Der Herr lag in dem Schiff, hinten im Schiff, wird da gesagt. Das können wir nachlesen auch. Ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, wo steht. Doch, Matthäus 8, Verse 23 bis 27. Wer es nachlesen will. Der Herr liegt seelenruhig hinten im Schiff und schläft. Wie kann er, wenn Wind und Wellen um sich schlagen, brausen, wie kann er da so ruhig bleiben? Wie? Es gibt nur einen Grund. Bei ihm gab es weder Sünde noch Mangel an Glaube. Er war völlig in seinem Vater. Er war völlig in seiner Hand. Und das wusste er. In dem Bewusstsein hat er ständig gelebt. Das kann eigentlich nur der Grund sein. Aber er war auch nicht nur Gott, er war auch völlig Mensch. Wir haben es ja gesehen in Kapitel 12 und auch an anderen Stellen. Denken wir an das Gebet im Garten Gethsemane. Auch da redet der Herr von Angst. Oder die Umstände verraten es, dass auch er in Angst war, in Schrecken war, erschüttert war. Johannes 12. Wegen der Stunde, in die er gekommen war. Eine schreckliche Stunde, durch die er gehen musste und auch ging. Auch da war Bestürzung in seinem Leben. Jesus gesteht uns auch die Angst zu. In der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Also bei der Angst muss es nicht bleiben. Wir dürfen da nicht verwechseln jetzt Angst mit Furcht Gottes oder Drangsal oder Trübsal. Gott benutzt, also es ist nicht gleich, Gott benutzt Drangsale, Trübsal in unserem Leben. Es kommt in unser Leben hinein, er fordert uns Dinge in unser Leben hinein, damit wir lernen, völlig auf ihn zu vertrauen, trotz der Umstände, die völlig gegen uns stehen können. Schlussendlich sogar da, bis dahin gehen, dass wir sogar dann sagen können, mit dem Wort Gottes, in Römer 5 steht das, glaube ich, wir rühmen uns auch der Trübsale. Wir rühmen uns nicht nur der Hoffnung, der Herrlichkeit, sondern auch der Trübsale. Das will Gott, dass wir standhalten, dass wir letztlich durch ihn getröstet werden, dass wir uns von ihm trösten lassen, damit wir auch, wie es in 1. Korinther 2. Korinther 1 mal heißt, dass wir auch die durch den Trost trösten können, mit dem wir von Gott getröstet wurden. Auch das kann Grund sein, warum uns Gott in manche Tiefen hineinkommen lässt, damit wir wiederum fähig werden, auch andere zu trösten. Warum bestand jetzt die Gefahr, oder wohin sah der Herr Jesus die Gefahr, dass sie bestürzt oder erschüttert sein könnten? Vom Kontext her, Ende vom Kapitel 13 her, ist klar, dass der Jesus jetzt an einen anderen Ort gehen würde. Er würde sie verlassen müssen. Zunächst würde er nach Golgatha gehen, um dort zu leiden und zu sterben. Und nach seiner Auferstehung würde er wieder zurückgehen ins Vaterhaus, von woher er ja in die Welt gesandt war, um das Erlösungswerk zu vollbringen. An beide Orte konnten sie ihm jetzt nicht folgen. Nicht nur Petrus, von dem er hier redet, Ende Kapitel 13. Die Jünger könnten ihm dahin nicht folgen. Und von daher sah der Herr Jesus die Möglichkeit, dass die Jünger durchaus in Angst oder Panik kommen könnten, dass sie zumindest verwirrt und entmutigt waren. Das war ja auch letztlich die Absicht des Teufels gewesen. Der Jesus hat ja dem Petrus in Lukas 22 gesagt, Simon, Simon, der Satan hat euer begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für euch gebetet, für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Lukas 22, 31. Der Teufel hatte die Absicht, sie vom Herrn wegzubringen. Das hatte auch bei uns natürlich diese Absicht, obwohl er uns nicht von ihm trennen kann schlussendlich. Kommen wir später auch nochmal drauf. Also solange der Jesus bei ihnen war, hat er auch selbst gesagt, in Johannes 17, hatte er sie bewahrt. Und das haben sie auch selber erlebt. Siehe auch diese Stillung des Sturms, wie sie erfahren gerettet hat. Das war, das müssen wir uns mal vorstellen, das war ja eine totale Veränderung der Lage, total. Er war bei ihnen, jetzt war er plötzlich irgendwann nicht mehr da. Sie hatten das sichtbar erlebt, wie er sie bewahrt hat. Und dann war er nicht mehr da. Was würde jetzt geschehen? Was würde jetzt wohl werden? Aber der Jesus würde sich auch fernerhin bewahren. Da kommt man ganz am Ende der Predigt nochmal drauf. Davon reden wir in Johannes 17, Verse 11 bis 15. Aber diese Bewahrung würde einen etwas anderen Charakter haben oder andere Schwerpunkte haben. Das würde vor allen Dingen die Neuschöpfung betreffen, eines jeden Kindes Gottes. Die Neuschöpfung eines Kindes Gottes ist völlig verborgen mit dem Christus in Gott. Kolosser 3, Vers 3, da heißt es mal, ihr seid gestorben. Kann Ungläubige nicht verstehen. Ihr seid gestorben. Und jetzt kommt's. Und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Diese Neuschöpfung ist absolut unantastbar. Für jede Macht. In der sichtbaren Welt als auch in der unsichtbaren Welt. Erst in zweiter Linie würden die Bewahrung, von der er spricht, den äußeren Menschen betreffen und seine Versorgung auch natürlich. In 1. Petrus 5 lesen wir mal, dass er besorgt ist für uns. Ein wunderbarer Ausdruck. Er ist besorgt für euch. Er vermag auf viele Weisen aus zeitlicher Not zu retten. Letztlich wird er uns retten. Sei es, dass er die Notlage beendet, die Drangsal, die Trübsal, die Todesfurcht, oder zum Beispiel einen Gläubigen fähig macht, standzuhalten, indem er ihn innerlich kräftigt. Er nimmt nicht immer die Notlage selbst weg, die Krankheit nicht immer selbst weg oder was auch immer. Aber er kann uns fähig machen, standzuhalten, auszuhalten. Das heißt, die Segnungen eines Kindes Gottes würden also weit über das Irdische, über das Sichtbare hinausgehen in Zukunft. Wie könnten jetzt die Jünger vor Bestürzung, vor Erschütterung bewahrt bleiben? im Gegensatz zu den jüdischen Vorstellungen, wonach der Messias für immer in Macht und Herrlichkeit regieren sollte, wird der Herr jetzt seine Herrschaft, sein Königtum nicht sichtbar für diese Welt antreten. Er war ja verworfen und als der Verworfene würde er zum Vater zurückkehren. Und wenn er dann zum Vater zurückgekehrt sein würde und damit leiblich nicht mehr sichtbar unter ihnen sein würde, bekäme dann auch ihr Glaube eine ganz neue Qualität. Er sagt ja, ihr glaubet an Gott, glaubet auch an mich, an den Unsichtbaren dann. Also wenn sie dann dieser Aufforderung entsprechend an ihn glaubten, obgleich sie ihn dann nicht mehr sehen, so heißt es übrigens auch über die Gläubigen überhaupt des Neuen Testaments, über die Kinder Gottes in 1. Petrus 1, 8 und 9, die ihn lieben, die an ihn glauben, obgleich sie nicht an ihn sehen. Wenn sie das tun, würden ihre Segnungen nicht auf das Irdische beschränkt bleiben. Wenn sie ihr festes Vertrauen dann auf den unsichtbaren Gott, den Vater und den Sohn setzten, dann könnten sie manche Seelenangst verbannen und die vor ihnen liegenden Prüfungen bestehen. Weder sollte sie es schrecken, wenn sie dieses Zeitliche einmal verlassen müssten, noch die Tatsache, dass ihnen in dieser Welt Widerwärtigkeiten begegnen würden oder sie in große Bedrängnisse kommen würden. Geht dann weiter, Verse 2 und 3. Der Herr verheißt seinen Jüngern den Einzug ins himmlische Vaterhaus. Wenn der Jesus hier vom Haus meines Vaters spricht in Vers 2, dann geht aus dem Kontext eindeutig hervor, dass es sich hier nicht um das Haus Gottes auf Erden, die Versammlung des lebendigen Gottes hier auf Erden handelt, sondern das Haus Gottes, das Vaterhaus Gottes ist die ewige Heimat, die himmlische Herrlichkeit, wo der Vater wohnt und in das der Sohn nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung bald zurückkehren wird. Das ist das Vaterhaus, von dem hier die Rede ist. Die Wohnungen, von denen der Herr Jesus hier spricht, die waren schon immer da. Er redet ja nicht im Sinne der Wohnung, dass er sie bereiten würde, sondern nur von einer Stätte, die er bereiten würde. Eine Wohnung ist ein Ort, wo man bleiben kann, eine Bleibe. Es ist eine Behausung. Eine Wohnung vermittelt auch unter anderem ein Stück Sicherheit, Geborgenheit. Eigentlich sehnt sich da jeder Mensch hin nach bleibender Sicherheit, nach Geborgenheit, nach Harmonie, Frieden. Und das hat der Mensch auf dieser Erde höchstens nur für eine kurze Zeit. Und wie lange dieses Erdenleben hier währt oder nur währt, das weiß im Grunde eigentlich jeder. Und rein menschlich, horizontal betrachtet, ist das alles letztlich furchtbar hoffnungslos. Noch sind diese Bewohnungen im Vaterhaus unbewohnt und die Zeit wird jedoch kommen, dann werden diese Wohnungen bewohnt werden. Da werden alle die einziehen, die dem Herrn Jesus gehören, bei seiner ersten Wiederkunft. Und im himmlischen Einwohnermeldeamt, da sind wir alle schon registriert, die ihm gehören. Obwohl wir diese Wohnung noch nicht bewohnen, schon jetzt sind wir Himmelbürger. Am Anfang des Gottesdienstes wurden ja diese zwei Verse genannt, Philipper 3, 20, 21, unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Also unser Bürgertum ist jetzt schon in den Himmeln. Jeder, der sich bekehrt hat, der an den Sohn Gottes geglaubt hat, hat das Recht, dort einzuziehen. Der Herr fügt hier noch eine Bekräftigung seines Wortes hinzu. Wo war das jetzt? Vers 2b, wenn es nicht so wäre, so würde ich es euch gesagt haben. Also in dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn es nicht so wäre, so würde ich es euch gesagt haben. Die Frage ist, benötigt der Herr noch solch eine Bestätigung? Aber wir lesen auch Ähnliches in Hebräer 6, 16 bis 20, wer sich's aufschreiben will. Dort geht's um sogar verwandte Wahrheiten, und zwar, dass wir dem Herrn Jesus dorthin folgen werden, wohin er als Vorläufer hingegangen ist. Dort sagt das Wort sogar, wir haben einen Anker, einen festen Anker der Seele, womit wir fest verbunden sind, schon jetzt, der bis hineingeht ins Allerheiligste. Und dort wird es von Gott noch einmal bestätigt, das Wort, seine Zusage, durch einen Eid. Das bloße Wort Gottes ist eigentlich schon ausreichend, doch er verbürgt sich nochmal zusätzlich durch einen Eid, wie wir dort lesen können. Und so ist es auch mit dem Wort hier, wenn es nicht so wäre, so würde ich es euch gesagt haben. Also auch viele andere Stellen bestätigen uns diese Wahrheit. Der Herr Jesus wird den Seinen eine Stätte bereiten. Wie tut er das? Die Ankündigung, denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, war in dem Moment vollzogen, ausgeführt, als er Jesus am Kreuz von Golgatha ausrief oder ausrufen konnte, es ist vollbracht. Die Stätte war damit bereitet. Das heißt, jeder, der sich im Glauben mit dem Herrn Jesus und mit dem, was er am Kreuz von Golgatha vollbracht hat, verbunden hat, der hat das Recht. Und er wird beim ersten Wiederkommen des Herrn mit einziehen in das himmlische Vaterhaus. Die Frage an dich: Hast du schon diese feste Hoffnung auf den Einzug in das himmlische Vaterhaus? Wenn nicht, mache dich auf, bereite dich, damit du deinem Gott mit Freimütigkeit begegnen kannst. Ansonsten musst du ihm im Gericht begegnen. Niemand wird vorbeikommen an dem Sohn Gottes. Es gibt ein zu spät, und wenn du hier aus dem Leben, aus diesem Leben der Zeitlichkeit in die Ewigkeit abberufen wirst, oder wenn sich die Tore der Gnadenzeit schließen und der Herr Jesus wiederkommen wird zur Entrückung der Gläubigen, dann wird es keine Möglichkeit mehr geben, sich zu bekehren. Das kann ein Mensch nur tun, Zeit seines irdischen Lebens, solange er fähig ist, in diesem Leibe eine Willensentscheidung zu treffen. Nur so lange. Wir lesen 1. Thessalonicher 4, 14 bis 17. Da wird einiges ausgesagt über die Entrückung der Gläubigen. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die durch Jesum Entschlafenen mit ihm bringen. Denn dieses sagen wir euch im Worte des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten werden in Christo zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft. Und also werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Also hier haben wir diese Stelle, die zeigt, dass der Herr nicht bis auf die Erde kommen wird, sondern die Gläubigen werden ihm entgegengerückt werden in der Luft, in den Himmel. Also er wird uns zu sich nehmen, auf das, wo er ist, auch wir sein. Unser Ziel ist das ewige Vereintsein mit ihm, um dort zu sein, wo er ist. Und wir werden ihm dann sogar gleich sein. Das lesen wir in 1. Johannes 3, Vers 2. Wenn es offenbar sein wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und dieses Gleichsein mit ihm, das kommt aus dem, was ich vorhin gelesen habe, Philipper 3, 20, 21, oder wir lesen das auch in 1. Korinther 15, ab Vers 51. Da wird die Verweslichkeit, Unverweslichkeit anziehen. Da werden unsere Leiber umgestaltet werden von einem Leib der Erniedrigkeit zu einem Leib der Herrlichkeit. Wir werden ihm gleich sein. Es gibt nur noch wenige Unterschiede, unter anderem der, dass wir die sein werden in Ewigkeit, die ihn anbeten werden, nicht umgekehrt natürlich. Er der Angebetete ist. Aber wir werden ihm gleich sein. Auch wenn die Kinder Gottes in diesem Zeitlauf durch manche Trübsale, Bedrängnisse, Schrecksinnisse, Leiden gegangen sind oder gehen müssen, sie gehen einer mit nichts zu vergleichenden herrlichen Zukunft entgegen. Römer 8, 18, da heißt es, denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden, nicht einmal wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns Kindern Gottes geoffenbart werden wird. Und das wird mit absoluter Sicherheit kommen, das hat der Herr durch sein Wort vielfältig zugesagt, und dafür hat er sogar in dem sogenannten hohen priesterlichen Gebet gebeten, Johannes 17, 24, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Die Ungläubigen werden im Gegensatz zu uns, die wir an den Herrn Jesus glauben dürfen, wir könnten sagen, obdachlos sein. Sie werden keine Wohnungen haben. Die Ewigen, die Ungläubigen, die Gottlosen, sie werden sowas nicht haben wie Sicherheit, Geborgenheit. Vor allen Dingen niemals Gemeinschaft mit Gott. Das bedeutet eine Ewigkeit ohne Trost, ohne Freude. Nicht nur das, die Bibel sagt sogar Qual, ewige Pein. Das Schlimmste wird wahrscheinlich sein, dass man sich dann dort ewig Vorwürfe macht. Ich hätte auch bei Gott sein können. Mein Stolz, meine Menschenfurcht hat es vielleicht verhindert. Und was auch immer. Oder meine Sucht nach Reichtum oder was auch immer. Hat das verhindert, dass ich jetzt bei Gott sein kann. Wir kommen zu den Versen 4 bis 6. Der Herr Jesus zeigt den Jüngern den Weg zum himmlischen Vaterhaus. Wo ich hingehe, wisset ihr, und den Weg wisset ihr. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst, und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Die Jünger hatten offensichtlich, wenn der Herr das so sagt, Wissen um den Weg. Vers 4. Während seines ganzen irdischen Dienstes hatte der Jesus ihnen ja immer wieder diesen Weg gezeigt. Doch Thomas stellt hier die Frage, die zeigt, dass nichts verstanden wurde, wahrscheinlich nicht von ihm allein. Die Antwort auf die Frage, wir wissen nicht, wo du hingehst, die hätte er aus der Aussage von Vers 2 schon entnehmen können. In dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Warum verstanden sie nicht? In einzelnen Situationen waren sie durch Gott, speziell den Heiligen Geist, erleuchtet worden. Denken wir nur an die Stelle in Matthäus 16, wo der Herr Jesus fragt, wer er wohl sei. Und dann sagt der Petrus zu ihm, du bist der Heilige Gottes, der Sohn des lebendigen Gottes. Er erkennt ihn als den Sohn des lebendigen Gottes. Das war ein Lichtmoment. Und kurz danach kam wieder Finsternis, wo dann der Herr sein Leiden ankündigt und der Petrus sagt ihm, das geschehe dir nur nicht. In diesen Lichtmomenten oder Lichtblicken sahen sie Dinge, erkannten sie Dinge, verstanden sie Dinge. Aber der Heilige Geist war ja noch nicht bleibend in ihnen wie in uns. Und so konnten sie manches nicht verstehen. Wir kommen zum Vers 6, eine Offenbarung einer Wahrheit, die an Deutlichkeit nichts vermissen lässt, obwohl sie heute in dieser Zeit so verdreht wird. Man möchte meinen, dass sie jeder Dümmste könnte sie eigentlich verstehen. Andere Bibelstellen bezeugen das ähnlich, Apostelgeschichte 4, Vers 12, und es ist in keinem anderen Heil, heißt es da, kein anderer Name unter dem Himmel genannt, unter dem, der unter den Menschen gegeben ist, in welchem wir errettet werden müssen. Könnten wir viele Stellen anfügen, dass Gott einer ist und der Mittler einer ist, der Mensch Jesus Christus. 1. Timotheus 2, Vers 5. Also wir bekommen hier einen Wegweiser vor die Augen gestellt, dem wir unbedingt folgen sollten. Ansonsten kommen wir am falschen Ziel an. Dass die nichtchristlichen Weltreligionen einen falschen Weg weisen, das sollte uns nicht verwundern. Aber es ist besonders schlimm, dass sich geistlich blinde Menschen aus dem Bereich der christlichen Religionen dran gemacht haben, alles dran zu setzen, die Menschen in die Irre zu führen. Sie haben den Wegweiser verbogen in eine Richtung, sodass er auf die Mitgliedschaft in ihrer Organisation zeigt, anstatt auf das Kreuz nach Christus hin, als dem Weg zum Vaterhaus. Leider gibt es auch heute mancherlei Strömungen innerhalb der Gemeinde Jesu, die diesem Vorbild folgen, die nur noch ein soziales Evangelium predigen oder ein Wohlfühl-Evangelium predigen. Dadurch meinen viele Menschen im richtigen Zug zu sitzen, aber sie werden ganz plötzlich bei ihrer Wegnahme, bei ihrem Tod, die Augen aufschlagen müssen, wie der Reiche in Lukas 16. Hat die Augen dort aufgeschlagen und erkannte plötzlich, dass er im falschen Zug saß. Tiefst erschüttert musste er feststellen, er war am Ziel vorbeigegangen, dem falschen Wegweiser gefolgt, am falschen Bahnhof angekommen. Der falsche Bahnhof ist der Hades, das Vorzimmer zur Verdammnis. Dort werden die Menschen aufbewahrt mit dem Endziel Verdammnis. An vielen Stellen des Johannesevangeliums zeigt sich immer wieder die Einheit des Vaters mit dem Sohn. So auch jetzt wieder in Versen 7 bis 11, die wir auch noch kurz betrachten werden. Von daher müssen wir in Bezug zu dem Vers 6 sagen, er ist nicht nur der Weg, sondern auch das Ziel. Also wir könnten sagen, ich bin der Weg und das Ziel. Das wäre schon richtig. Weil er eins ist mit dem Vater. Als Weg ist er der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der neue und der lebendige Weg. Und der Vorläufer, wie ich von vorhin schon gesagt habe, zitiert habe aus Hebräer 6, 16 bis 20. Der Vorläufer, der als Vorläufer hingegangen ist. Und das Wort Vorläufer, das ist wie so ein Vorauskommando. Er ist als Vorläufer dahin gegangen und auch von daher können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass wir ihm nachfolgen werden. Er ist unser Vorläufer. Und dorthin, sagt das Wort dort, haben wir einen Anker der Seele. Wir sind fest verbunden schon. Dorthin bis ins Allerheiligste haben wir eine feste Verbindung. Jeder Einzelne, der zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Und der Herr selbst ist die personifizierte Wahrheit Gottes. Und wer ihn aufgenommen hat, der hat damit auch die Wahrheit aufgenommen. In dem Maß, wie wir dann die Wahrheit als Kinder Gottes ausleben, in dem Maß werden wir entsprechend frei und heil gemacht. Der Jesus ist auch das Leben. In Johannes 1, Vers 4 heißt es, in ihm war das Leben. Und in Johannes 5, 26 heißt, dass ihm dieses Leben vom Vater gegeben wurde. Apostelgeschichte 3, Vers 15 heißt noch, er ist der Urheber des Lebens. Und in diesem Leben sollen wir als Kinder Gottes auch wachsen, sollen wir Frucht bringen. Dieses Leben soll sich Bahn brechen in uns, soll sich kundtun, und zwar so, wie es in 2. Korinther 4, Vers 11 macht. Das Leben Jesus soll an unserem sterblichen Fleische offenbar werden. Aber dazu, das bedeutet auch wieder meistens Tiefen im Leben, dazu müssen schlechte Triebe bei uns weggeschnitten werden. Manchmal haben wir dazu Wege zu gehen. Und es sind weniger Höhenwege als Wege durch die Tiefe, die uns in diesem Sinn, in seinem Sinn formen und bei denen wir Gelegenheit haben, auch seine Wesenszüge darzustellen in dieser Welt. Wir kommen zu den Versen 7 und 11, hatte ich schon angekündigt. Der Herr zeigt hier seine Einheit mit dem Vater. Wenn ihr mich erkannt hättet, so würden die auch meinen Vater erkannt haben, und von jetzt an erkennet ihr ihn, habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, er tut die Werke. Glaubet mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubet mir um der Werke selbst willen. So eine ähnliche Aussage hat er schon mal gemacht in Johannes 10, 38, wie in Vers 11. Da heißt es, wenn, oder Vers, lesen wir ab Vers 37, Johannes 10. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubet mir nicht. Wenn ich sie aber tue, so glaube den Werken, wenn ihr auch mir nicht glaubet, auf das ihr erkennet und glaubet, Vater in mir ist und ich in ihm. Also er hatte auch schon früher davon geredet, auch im Kapitel 5 schon mal, eine längere Passage, da hat er nochmal ganz deutlich aufgezeigt, sein Einssein mit dem Vater. Und wenn die Jünger ihn wirklich erkannt hätten, wer der Jesus war, hätten sie ihn auch als den Vater erkannt. Oder in ihm den Vater erkannt, weil der Herr Jesus den Menschen den Vater offenbarte in allem, durch sein Reden, durch sein Leben, in seinem ganzen Wesen, in seinen ganzen Werken. Der Herr Jesus war in absoluter Abhängigkeit zum Vater. Alles, was er tat oder auch unterließ oder wie er sich verhielt, stand unter dem Vorsatz: Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Oder wie es in Johannes 4 mal heißt, es ist meine Speise. Das ist meine Speise, den Willen des Vaters zu tun. Das war seine Speise, seine Freude. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz in allem. Niemals hat er irgendwas außerhalb des Vaters getan. Und nur wegen dieser engen Verbindung zum Vater und in der tiefen Einheit mit dem Vater konnte er überhaupt die Werke tun. Der Vater gab ihm die Vollmacht. Er hätte ohne den Vater nichts tun können. Wir können wirklich so weit gehen und sagen, der Vater redete und wirkte durch den Sohn. Und das wird auch gestützt durch die Aussagen Vers 10b, Johannes 14, 10b, die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, er tut die Werke. Also der Vater und der Sohn, sie waren Gott, aber zwei Personen. Eigenständige Personen, doch in ihrem Wesen und ihrem Charakter und in ihrem Willen waren sie völlig gleich. So soll es auch eigentlich, das ist das Ziel des Herrn Jesus mit uns, mit jedem Einzelnen, der ihm gehört, so sollte es auch am liebsten aus seiner Sicht mit uns in Beziehung zu ihm sein. Wir sind zwar auch eigene Personen, aber wir sollten wie er und der Vater in unserem Wesen und Charakter und Willen ihm gleich sein am liebsten. Das ist auch eine Sache, die er sich vorstellt, selbst in der christlichen Ehe. Das ist das Ziel, das ist erstrebenswert. Auch in der christlichen Ehe sollen wir dieses darstellen. Wir sollen ihn und seine Versammlung darstellen. Die Ehe ist ein Bild auch unter anderem auf Christus und seine Versammlung. Also auch da soll das gefunden werden. Die Wesens- und Willensgleichheit soll dort angestrebt werden. In Vers 7b heißt es von jetzt an. Von jetzt an. Und von jetzt an erkennet ihr ihn, habt ihn gesehen. Also von jetzt an könnten die Jünger den Vater erkennen. Und insbesondere dann auch nach der Auferstehung würden die Jünger erkennen, dass er Jesus als Sohn eins mit dem Vater ist. Johannes 14, Vers 19 und 20. Noch ein kleines und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber sehet mich. Da redet er nicht davon, dass er dann schon beim Vater ist, sondern es heißt erstmal, dass er erstmal gestorben ist, auferstanden ist, sich dann nicht mehr der Welt zeigt, sondern nur den Seinen. Ihr aber sehet mich, weil ich lebe, werdet ihr auch leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Eine herrliche Verheißung eigentlich. Und ihr in mir und ich in euch. Verse 12 bis 14. Der Herr zeigt den Zusammenhang von Glaubensgehorsam und Vollmacht bzw. Gebetserhörung. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größer als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich euch tun, auf dass der Vater verherrlicht werde in dem Sohne. Und wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Solange der Jesus auf Erden war, war er das Licht auf der Erde. Er war göttliches Licht. Er stellte die Wesenszüge Gottes in dieser Welt dar. Er zeigte, wer Gott war. Er tat die Werke durch die Vollmacht und das Mitwirken des Vaters. Und jetzt, wenn er zum Vater zurückgehen würde, würden die Seinen an seine Stelle treten müssen, würden die Seinen die Werke tun, die er tat. Es sind vom Grundsatz her oder vom Prinzip her schon die gleichen Werke, die er tat. Es waren aber nicht genau alle Werke, die er tat. Wir sehen das vornehmlich auch in der Apostelgeschichte. Da geschahen zum Beispiel durch die Jünger ähnliche Heilungswunder. Aber nochmal, es waren nicht genau alle Werke, die der Herr tat. Zum Beispiel hat niemand auch einen Sturm gestillt. Und dann redet er von größeren Werken als diese, die er getan hatte. Das können wir nur schwer vielleicht nachvollziehen oder verstehen. Aber diese Werke geschahen auch im Verlauf der Apostelgeschichte. Zum Beispiel im Vergleich zu den Evangelien kamen dort wirklich Massen von Menschen zum Retten, zum wahren Glauben. Oder denken wir daran, welch großes Werk es war oder ist, dass das Evangelium ab da in der ganzen Welt verkündigt wurde. Aber wir oder auch die Jünger könnten nichts ohne ihn tun, das drücken diese Verse 13 und 14 aus. Wir können da übereinstimmen mit diesen Versen sagen, mit Johannes 5, Vers 15, 5 sagen, außer mir könnt ihr nichts tun oder außerhalb von mir könnt ihr nichts tun oder getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Aber welch einen Trost war das, welch ein Trost, welche Hoffnung war das für die Jünger, dass der Herr ihnen jetzt hier die Möglichkeit gab des Gebets oder die Möglichkeit des Gebets zeigt und ihnen auch noch kurz danach, das lesen wir im Verlauf von Kapitel 14, die Verheißung des Heiligen Geistes gibt, durch den sie dann zu ihm beten konnten. Die Werke, die die Jünger tun sollten, mussten unter Gebet und im Glauben vollbracht werden. Und an dieser Stelle kann ich nur sagen, sind wir alle Bettler. Wir sind völlig auf den Herrn Jesus angewiesen. Negativ wird es in Jakobus 4, Vers 2 mal ausgedrückt. Da heißt es, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Also müssen wir bitten und das im Glauben, damit wir es empfangen. Und die Gebete sollen auch in seinem Namen geschehen. Das heißt, der Jesus wird wohl kaum seinen Namen dafür hergeben, wenn es Gebete sind, die nicht in seinem Sinn beziehungsweise völlig nach seinem Willen oder völlig von seinem Willen abweichen. Um hier mehr und mehr mit ihm in Übereinstimmung zu kommen, brauchen wir beständige Gemeinschaft mit ihm, damit wir hier verändert werden. Auch wenn wir an Sünde festhalten oder wenn wir uns ungehorsam seinem Wort gegenüber verhalten, auch dann sieht es schlecht aus mit Gebetserhörung. Davon handelt übrigens auch der kommende Abschnitt, ab Vers 15. Die Ehre Gottes, da heißt es ja, auf dass der Vater verherrlicht werde in dem Sohne. Die Ehre Gottes sollten wir auch im Blick haben, allerspätestens, wenn die Gebetserhörung da ist. Am besten schon, wenn wir uns aufmachen zum Gebet, weil wir sind sehr vergesslich, darin Gott die Ehre zu geben. Wir wissen ja, dass Gott nicht bereit ist, mit einem Menschen seine Ehre zu teilen. Und wenn wir es dennoch versuchen, uns Ehre zu nehmen, ich kann mir schlecht vorstellen, dass Gott dann Gebet erhören wird. Vielleicht zum Schluss, wir haben hoffentlich ein wenig einen Einblick erhalten da hinein, wie der Herr die Seinen liebt und wie er dementsprechend auch mit ihnen Umgang hatte oder auch hat, auch mit uns hat. Und wie er auch hier Vorsorge getroffen hat durch mancherlei Zusagen, einmal für ihren Erdenwandel und auch für die Ewigkeit. Und er hat ihnen damit eine gewisse Ausrüstung gegeben, damit sie möglichst nicht erschüttert werden oder ins Straucheln kommen. Ich will schließen mit den Versen in Johannes 17, Vers 11 bis 24 oder 15. Die will ich noch lesen zum Schluss. Sehr aufbauende, ermutigende Verse. Johannes 17, Vers 11. Ich bin nicht mehr in der Welt und diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, auf dass die Schrift erfüllt werde. Jetzt aber komme ich zu dir, und dieses rede ich in der Welt, auf dass sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, gleich wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnehmest, sondern dass du sie bewahrest vor dem Bösen. Vielleicht nochmal Vers 24. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Soweit.